Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr.
Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 8. Ausgabe unseres Podcasts Datenfreiheit. Mein Name ist Wolfram Barner und heute unterhalte ich mich wieder mit Stefan Brink, unserem Landesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit im Ländle.
Grüß dich, Barney.
Hallo Stefan. Gestern hast du deinen Datenschutztätigkeitsbericht für 2020 in einer Pressekonferenz vorgestellt. Erzähl uns doch mal, was trotz oder gerade wegen Corona es zu berichten gibt.
Tja, da würde ich zunächst mal damit anfangen, dass es natürlich nicht nur mein Tätigkeitsbericht war, sondern dass wir im Jahr 2020 in diesem ziemlich fiesen Jahr der Pandemie alle gemeinsam, also unsere 75 Kolleginnen und Kollegen hier beim Landesbeauftragten, daran gearbeitet haben, unsere Arbeit im vergangenen Jahr möglichst umfassend darzustellen. Unser Fazit des Jahres 2020 war, der Datenschutz ist unter Druck geraten, auch durch die Pandemie. Wir bekommen immer wieder vorgeworfen, dass wir als Datenschützer zu dominant sind, dass wir anders als andere Grundrechte, die eingeschränkt werden, also zum Beispiel die Versammlungsfreiheit oder die Bewegungsfreiheit, doch ein ziemlich resistentes Grundrecht wären und nicht kompromissbereit genug. Aber unterm Strich kann ich nur sagen, Corona war für uns schwierig, auch als Datenschützer, aber wir haben die Krise eigentlich aus meiner Sicht jedenfalls gut bewältigt. Wir haben standgehalten, wir haben Positionen gezeigt. Und deswegen ist das Fazit von 2020, so schwer das Jahr auch war, es war unterm Strich ein doch für den Datenschutz erfolgreiches Jahr.
Und von wem bist du da so am meisten angegangen worden? War es gerade aus dem Bereich Politik oder auch von Bürgern?
Sehr unterschiedlich. Wir haben immer wieder Äußerungen auch aus dem Bereich der Politik gehört, dass zum Beispiel die Corona-Warn-App nicht ordentlich funktionieren würde, weil der Datenschutz verhindern würde, dass die Kontaktnachverfolgung und die Eingrenzung der Gefährdeten sinnvoll durchgeführt wird. Es ist von Seiten von vielen Bürgerinnen und Bürgern uns immer wieder auch vorgehalten worden, die Gesundheit steht an erster Stelle oder auch die sozusagen das Sicherheitsargument gebracht wurde, die Sicherheit der Bevölkerung vor dem Virus ist wichtiger als der Datenschutz, deswegen steht er jetzt mal zurück. Das wurde sehr häufig geäußert und da war es unsere Aufgabe klarzumachen, dass wir zwar in einer krisenhaften Situation sind, aber dass wir jetzt nicht anfangen, unsere Grundrechte über Bord zu werfen und insbesondere auch nicht unser Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, sondern dass es darum geht, durch kluge Maßnahmen der Regierung, aber auch durch kluges Verhalten der Bürgerinnen und Bürger dafür zu sorgen, dass wir möglichst viel unserer Freiheit behalten und dazu gehört auch der Datenschutz.
Habt ihr in dem Bereich nur kontrolliert oder auch kooperiert?
Wir versuchen ja tatsächlich immer beides zu machen. Auf der einen Seite sind wir natürlich eine Aufsichtsbehörde, wir kontrollieren und wir verhängen im Notfall auch mal ein Bußgeld. Aber unser Hauptansatz ist tatsächlich die Beratungsleistung, die wir erbringen. Und da haben wir natürlich speziell in der Corona-Krise auch zum Beispiel mit den Ministerien ganz intensiv kooperiert. Das Sozialministerium hatte mehr oder weniger eine Standleitung zu uns aufgebaut. Wir haben ganz intensiv mitgewirkt, zum Beispiel bei den Corona-Verordnungen der Landesregierung, wo ja sehr minutiös dargelegt wurde, zum Beispiel, dass ab einem gewissen Zeitpunkt in der Gastronomie Gästelisten geführt werden mussten, wo jeder seine Kontaktdaten angibt. Das ist für uns Datenschützer natürlich eigentlich eine ziemlich scheußliche Angelegenheit, weil wir den anonymen Kneipenbesuch gerne auch schützen würden. Aber in der Corona-Krise geht manches nicht anders und das geht tatsächlich aus meiner Sicht sehr positiv, auch gemeinsam mit den Landesbehörden, mit den Landesministerien. Das haben wir durchaus hinbekommen und deswegen auch da intensiv beraten. Es ist also nicht nur Kontrolle und Sanktionen, sondern es ist auch viel Beratung, auch Beratung von öffentlichen Stellen.
Ja, das mit dem anonymen Kneipenbesuch kann ich sehr gut nachvollziehen. Und Videokonferenzen war ja auch so ein ganz großes Thema. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen?
Ja, tatsächlich. Wir haben ja versucht, möglichst kontaktarm zu leben, sowohl im beruflichen Bereich als auch im persönlichen Bereich, auch was gerade die Schulen angeht. zum Beispiel, dass wir sehr viel ins Netz verlagern an Kommunikation. Wir haben erlebt, wo die Grenzen unserer digitalen Entwicklung stecken. Das sind häufig technische Vorgaben, dass das Netz nicht das hergibt, was wir uns davon versprechen. Aber da geht es natürlich auch um rechtliche Fragestellungen. Welches Videokonferenzsystem kann ich eigentlich einsetzen? Bin ich eigentlich sicher in dem Moment, wo ich bestimmte Plattformen benutze? Wer hört eigentlich mit? Wohin fließen eigentlich meine Daten so? Und das waren lauter sehr spannende und eben auch datenschutzmäßige Fragestellungen, die wir beantworten mussten. Und das war ein guter Teil unserer Arbeit.
Mhm. Zu dem Thema gab es ja auch jede Menge an Eingaben in deiner Dienststelle. Von wem kamen denn die in erster Linie? Also aus dem Bereich Lehrer oder waren auch tatsächlich Schüler dabei, die sich gemeldet haben, beziehungsweise besorgte Eltern?
Ja, gerade im schulischen Bereich hat sich sehr, sehr viel getan, was die Eingaben angeht. Wir haben nachher nochmal Gelegenheit, uns die Zahlen im Einzelnen anzuschauen. Vielleicht da vorweg die grobe Einordnung. Wir haben viel mehr Beschwerden vor dem Hintergrund der Datenverarbeitung durch öffentliche Stellen, also durch Schulen, durch Krankenhäuser, durch Gesundheitsämter, durch die Polizei bekommen als früher. In den vergangenen Jahren waren immer führend Beschwerden über private Unternehmen, über Facebook und über die Schufa und über den Bäcker von der Ecke, der Fehler gemacht hat. Jetzt in der Pandemie 2020 waren tatsächlich öffentliche Stellen im Fokus. Und da haben wir uns intensiv drum gekümmert und uns daran abgearbeitet.
Und im Bereich Unternehmen, wie sieht es da aus? Also ich denke da in erster Linie so an Arbeiten im Homeoffice, was uns ja selber auch betroffen hat. Haben wir bestimmt auch so die ein oder andere Eingabe gehabt hier, beziehungsweise bist du tätig geworden?
Na klar, die Frage, wie arbeite ich denn jetzt in Zeiten der Pandemie von zu Hause aus, ist das, was ich im Homeoffice leiste, überhaupt datenschutzkonform? Wie sieht es denn da mit der Datensicherheit aus? Werde ich möglicherweise zu Hause beobachtet, vielleicht auch gehackt und füge dadurch meiner Firma, meiner Behörde einen Schaden zu? Das waren wichtige Fragestellungen. Es gab genauso die Fragestellung, wie verhalte ich mich eigentlich als Beschäftigter? Wir haben dazu, Barney, auch schon einen eigenen Podcast gemacht, Beschäftigtendatenschutz in Corona-Zeiten. Das waren genau die Fragen. Mein Chef möchte gerne Fieber messen morgens bei mir, um rauszufinden, ob ich eine Gefahr für die anderen Beschäftigten bin. Jetzt in Zukunft die Frage, bist du eigentlich geimpft? Bist du bereit, dich impfen zu lassen? Und hast du einen Impfausweis? Das sind Fragestellungen, die uns in Corona-Zeiten natürlich besonders betreffen und beeinträchtigen auch.
Interessantes Thema waren ja auch die Atteste zur Maskenpflicht.
Ja.
Was hat es mit dem Datenschutz zu tun?
Naja, zunächst mal geht es da um Gesundheitsdaten. Wenn jemand von der gesetzlichen Verpflichtung, die wir aktuell haben in Pandemiezeiten, in bestimmten Bereichen jedenfalls eine Maske zu tragen, inzwischen auch eine medizinische Maske zu tragen, wenn jemand das aus gesundheitlichen Gründen nicht kann, weil er zum Beispiel eine Vorerkrankung hat, die für ihn bedeutet, dass er keine Maske tragen kann, weil ihn das am Atmen zu stark hindert oder zu bestimmten Gesundheitszuständen führt, die er unbedingt vermeiden muss, dann kann er von seinem Arzt, von seiner Ärztin natürlich einen Attest bekommen und sich befreien lassen von der Maskenpflicht. Und da stellt sich in vielen Bereichen die Frage, werden solche Atteste eigentlich akzeptiert? Also eine Schülerin, ein Schüler, der so einen Attest mit in den Unterricht bringt und sagt, es sitzen hier alle mit Maske, aber ich kann leider nur eine halbe Stunde am Tag eine Maske tragen und nicht darüber hinaus, der wird nicht auf unmittelbare Zustimmung der Lehrerinnen und Lehrer und auch der Schulkameraden stoßen, sondern da wird häufig danach gefragt werden, ja, muss das eigentlich sein und warum du keine Maske und wir alle mit Maske? Und da wurde in vielen Bereichen, also in Schulen zum Beispiel, auch an Hochschulen, auch zum Teil in Behörden, sehr intensiv nachgefragt, ja, warum trägst du denn jetzt keine Maske und warum bist du befreit von der Maskentragepflicht? Und da stellt sich die spannende Frage, muss das Attest des Arztes, das man vorlegt, muss das erklären, warum nicht nur die Maske nicht getragen werden kann oder dass sie nicht getragen werden kann, sondern warum ist das so? Welche Gründe gibt es denn genau dafür? Und da sind wir mittendrin im Datenschutz. Es geht nämlich darum, dass der Einzelne Gesundheitsdaten von sich, also ganz sensible Informationen über seinen Gesundheits- oder Krankheitszustand mitteilen soll, nach außen tragen soll. Und das ist eine Situation, mit der wir Datenschützer wirklich sehr, sehr sensibel umgehen und wo wir sehr genau hinschauen, ob das in Ordnung ist oder nicht.
Kommen wir gerade nochmal zurück zu dem Thema Schulen. Ein Themenpunkt war auch die Bildungsplattform vom Kultusministerium.
Klar.
Was war denn da das Thema?
Da gab es auf der einen Seite sehr, sehr viel Resonanz, also viele Beschwerden bei uns, und zwar in beiderlei Richtungen. Eltern, die unbedingt wollten, dass möglichst breite schulische Angebote gemacht werden, bis hin eben zu Videokonferenzen, dass die Bildungsplattform möglichst umfassend und breit genutzt wird. Und auf der anderen Seite viele Schülerinnen und Schüler, aber eben auch Eltern, die Bedenken hatten, dass bestimmte Produkte eingesetzt werden, zum Beispiel Microsoft-Produkte, wo gesagt wurde, das ist ein US-Anbieter, da weiß ich doch gar nicht, was mit den Schülerdaten passiert. Möglicherweise werden die irgendwo im Ausland ausgewertet und nachher entstehen Nachteile. Und da war ja sehr viel Druck im Kessel. Wir haben versucht, den Druck rauszunehmen, indem wir erstens das Kultusministerium intensiv beraten haben bei der Datenschutzfolgenabschätzung. Auch darüber haben wir schon in einer unserer Folgen geredet. Und wir haben uns bereit erklärt, in einem Pilotprojekt des Kultusministeriums mitzuwirken und uns eben ganz genau unter Live-Bedingungen anzuschauen, welche Daten werden denn da von den Beteiligten erhoben, was sieht man da, was wird weitergeleitet, was wird gespeichert. Da sind wir noch mittendrin in den Pilotprojekten, in dem Pilotprojekt, und das hat uns intensiv beschäftigt 2020 und beschäftigt uns auch heute noch bis in den März hinein.
Proctoring an Hochschulen, was heißt denn das?
Ja, da sind manche schon zusammengezuckt, als sie den Begriff gesehen haben. Geht aber um eine ganz alltägliche Angelegenheit inzwischen. Die Hochschulen wollen, weil sie nicht mehr alles in Präsenz machen können, den Studentinnen und Studenten eine Chance geben, die Semester gut zu nutzen und deswegen auch Prüfungen online abzulegen, und zwar von zu Hause aus. Sehr viele Studenten hatten tatsächlich im Semester gar nicht mehr die Gelegenheit, die Hochschule für Prüfungen aufzusuchen. Und viele wollten das eben aufgrund der Gesundheitslage auch nicht. Und da war es zunächst mal ein schönes Angebot zu sagen, schreibt doch einfach die Klausur von zu Hause aus, von eurem Laptop aus. Das hat natürlich zugleich auch zur Folge, dass man im Sinne der Chancengleichheit klarstellen muss und sicherstellen muss, dass alle Studenten unter den gleichen Bedingungen arbeiten. Und da spielt dieses Proctoring eine Rolle. Ich glaube, der Begriff kommt von einem der Anbieter, der Überwachungssoftware anbietet, der, wenn ich es richtig weiß, in Hessen sitzt und der sich überlegt hat, wie man solche Online-Prüfungen gerecht durchführen kann und dabei wirklich tief in die Trickkiste reingegriffen hat. Da geht es um die Frage, dass zum Beispiel Studenten bei der Ablegung der Prüfung, also wenn sie die Klausur schreiben, die ganze Zeit die Laptop-Kamera anlassen, dass sie das Mikrofon anstellen, dass der Laptop zunächst mal durchsucht wird mit einer entsprechenden Software, um herauszufinden, ob da irgendwelche illegalen Hilfsmittel drauf sind, dass Studenten erstmal den Laptop in die Hand nehmen, Kamera einmachen und sich in ihrem eigenen Zimmer, in ihrer Studentenbude drehen, damit die Klausuraufsicht feststellen kann, ob sie auch wirklich alleine sind. Und da merkt man schon, das sind krasse Anforderungen, die da gestellt werden, und da gruselt es einem Datenschützer. Es gibt leider in dem Bereich Anbieter, die auch deutlich über das Ziel hinausschießen, die zum Beispiel behaupten, sie könnten durch eine Analyse der Mimik von Studentinnen und Studenten beim Klausurenschreiben rausfinden, ob die betrügen oder nicht. Ja, da läuft also irgendeine fantastisch intelligente KI, künstliche Intelligenz im Hintergrund, und analysiert die visuellen Daten, die über die Laptop-Kamera aufgenommen werden, und daraus sollen dann Schlüsse gezogen werden, ob da jemand pfuscht oder nicht. Ich halte das ehrlich gesagt für gewaltigen Quark. Das geht so nicht, und vor allen Dingen ist es rechtlich hochproblematisch. Das Ganze findet in der Privatsphäre der Studenten statt. Die sind auf ihrer Bude sozusagen, werden dort mit Kamera überwacht, werden dort mit Mikrofon überwacht. Der eigene Laptop wird gefilzt, wo im Prinzip auch das Restleben der Studentinnen und des Studenten stattfindet. Ja. Und das sind Auswüchse, die wir da zum Teil erleben, die einen wirklich grausen und wo wir dringenden Gesprächsbedarf angemeldet haben, sowohl gegenüber dem Wissenschaftsministerium als auch gegenüber Hochschulen in Baden-Württemberg, mit denen wir gerade aufarbeiten, was sie tatsächlich tun und ob das eigentlich so vernünftig ist, was sie da tun.
Das hört sich ja wirklich ein bisschen gruselig an. Auch ein nicht ganz unwichtiges Thema sind die Statistiken. Ich glaube sogar, wir sind verpflichtet, unsere Zahlen zu veröffentlichen, oder?
Ja, müssen wir machen. Wir müssen eine gewisse Transparenz an den Tag legen. Wir sind seit 2018 Teil einer europäischen Verwaltung geworden. Wir sind eine europäische Datenschutzaufsichtsbehörde. Und das europäische Level, was die Transparenz angeht, ist relativ hoch. Wir müssen also bestimmte Kennzahlen veröffentlichen, auch der Kommission, EU-Kommission zur Verfügung stellen. Haben wir vorher auch schon gemacht. Wir haben es jetzt versucht, deutschlandweit einheitlich zu machen, dass wir also die Beschwerden und die Datenpannen durchzählen. Und da haben wir 2020 wirklich ganz erstaunliche Zahlen produziert.
Wie haben sich denn die Zahlen entwickelt? Gerade Stichwort Datenpannenmeldung, Bußgelder und so weiter.
Ja, fangen wir mal vorne an bei den Beschwerden. Das ist ja mit der häufigste Kontakt, den wir haben, wenn Bürgerinnen und Bürger sich an uns wenden und um Unterstützung bitten. Die Beschwerden haben deutlich zugenommen gegenüber 2019. Über 1000 Beschwerden mehr, jetzt inzwischen 4800 Beschwerden, die wir bekommen haben. Das muss man sich mal klar machen, was das bedeutet. Da steckt ja dann erstens immer ein Fall dahinter. Eine Bürgerin, ein Bürger, der sich darüber beschwert, was im Supermarkt passiert ist oder auf der Behörde passiert ist. Aber eben auch auf unserer Seite eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, der sich mit dem Fall auseinandersetzen muss, der das, auch den Sachverhalt aufklären muss, der je nachdem, wie weit wir das ermitteln können, möglicherweise auch über eine Anordnung nachdenken muss oder über Sanktionen nachdenken muss. Und das Ganze 4800 Mal im Jahr 2020 unter den schwierigen Arbeitsbedingungen, das war schon eine gewaltige Belastung für die Behörde. Und ganz spannend, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, der Schwerpunkt der Beschwerden hat sich verlagert. Vor 2020 waren es Privatunternehmen, die in erster Linie im Fokus der Beschwerden standen. Bürger haben sich aufgeregt über Social-Media-Anbieter, sie haben sich beschwert, auch in vielen Bereichen zu Recht beschwert, über das, was ein Arbeitgeber macht zum Beispiel. Aber das waren die Schwerpunkte im privaten Sektor. 2020 sind die Beschwerdeschwerpunkte rübergewandert zum öffentlichen Bereich. Man beschwert sich über Schule, Hochschule, Gesundheitsämter, Polizei. Da war auf einmal viel mehr zu tun als in den früheren Jahren.
Das ist mir doch noch eine relativ kleine Behörde. 5000 Beschwerden fast. Konnten wir wirklich auch alle zufriedenstellend beantworten, die ganzen Anfragen und Beschwerden?
Wenn du so fragst, dann muss die Antwort heißen, sicherlich nicht. Ich glaube, in sehr, sehr vielen Bereichen können wir zwar weiterhelfen, wir verweisen zumindest auf die Rechtslage oder verweisen auf zum Beispiel Broschüren, die wir gemacht haben zu bestimmten Themen. Aber es ist auch kein Zweifel, wir können nicht alles ausermitteln, wir können auch nicht alles mit der gleichen Kraft bearbeiten. Und es gibt nicht wenige Fälle, wo die Bürgerinnen und Bürger am Ende unzufrieden sind und sagen, da hättet ihr mich besser unterstützen können, da hätte ich noch mehr erwartet. Da kann ich nur um Verständnis bitten, bei den großen Fallzahlen, die wir haben, müssen wir differenzieren, was sind Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, wo wir uns auch selbst sozusagen neu in Themen reinarbeiten. Zum Beispiel Proctoring ist so ein Thema, das wir vorher nicht kannten außerhalb der Pandemie und wo wir dann natürlich viel Kraft investieren. Das bedeutet aber natürlich umgekehrt, dass es sehr viele Beschwerden gibt, wo wir zum Beispiel nur einen Hinweis geben, wie man sich schützen kann, wie man sich verhalten sollte. Und dann ist sozusagen unser Latein auch schon am Ende, weil wir uns nicht um alle Fälle gleichmäßig kümmern können.
Du hast schon erwähnt, die Datenpannenmeldungen sind auch gegenüber 2019 nochmal um fast 300 gestiegen auf 2321 Meldungen. Gibt es da irgendwie ein Konzept, das du dir vorstellen kannst, wie man darauf reagieren kann?
Naja, zunächst muss man mal feststellen, welche Entwicklung wir haben. Und da ist es ganz deutlich, dass wir mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung 2018 einen unglaublichen Ansturm auf unsere Datenpannenmeldetools gehabt haben. Wir wickeln das ja gar nicht mehr händisch ab, was da an Datenpannenmeldungen reinkommt, sondern wir haben eine Anlaufstelle, wo man online Datenpannen bei uns meldet, da bestimmte Angaben macht, sodass wir sozusagen vorbereitete Datenpannenmeldungen finden, die wir in vielen Fällen nur noch kurz checken müssen. Da gab es 2018 auf 2019 einen unfassbar großen Anstieg, der es eben auch notwendig machte, darauf besonders verfahrensmäßig zu reagieren. Jetzt von 2019 auf 2020 hatten wir nochmal einen weiteren Anstieg. Der war nicht mehr so gravierend wie im Vorjahr, aber doch immer noch massiv, fast 300 Datenpannenmeldungen mehr. Und da fällt halt sehr viel drunter. Ja, da fällt der Hackerangriff drunter, der verlorene Laptop, der Verlust an Verfügbarkeit, also dass man auf bestimmte Daten nicht mehr zugreifen konnte, weil man das Passwort verlegt hatte. Das kann schon ein Riesenproblem sein in der Arztpraxis zum Beispiel, wenn der Arzt nicht mehr an die Patientendaten rankommt. Oder weil er sich eben ein Virus gefangen hat und der freundliche Hacker von gegenüber die eigenen Datenbestände verschlüsselt hat und den Arzt erpresst, ihm erst seine Daten wieder und die Patientendaten erst wieder öffnet, wenn er ein entsprechendes Lösegeld zahlt. All das fällt unter diese Datenpannenmeldung drunter und da ist immer noch Bewegung nach oben drin.
Oder eben auch solche Fälle wie, dass Ärzte Daten an die falsche Person weitergegeben haben.
Klar.
Auch so ein Klassiker, ja, den wir als Meldung bekommen.
Ja.
In dem Zusammenhang dann auch interessant, Bußgelder. Wie hat sich denn das im letzten Jahr entwickelt bei uns?
Ja, da haben wir eine differenzierte Entwicklung. Auf der einen Seite haben wir noch nie so hohe Bußgeldsummen eingenommen wie im Jahr 2020. Das war im Wesentlichen bestimmt durch unser Millionenbußgeld gegen die AOK. Das war natürlich ein Ausreißer nach oben, aber insgesamt haben wir eine deutlich ansteigende Gesamtsumme an Bußgeldeinnahmen. Das freut die Finanzministerin in unserem Ländle, weil sie da zusätzliche Einnahmen bekommt. Auf der anderen Seite ist das nichts, was wir sozusagen als Geschäftsmodell der Aufsichtsbehörde entdeckt hätten, sondern das ist eine Entwicklung, die vorgezeichnet ist, auch wieder durchs europäische Recht. Die Bußgeldrahmen sind massiv angehoben worden. Also müssen auch die Geldbußen am Ende höher werden, als es bisher waren. Und Tatsache ist eben auch, durch die vielen Beschwerden, durch die vielen Datenpannenmeldungen stoßen wir eben immer wieder auch auf Fälle, wo wir sagen, das ist mit einer bloßen Aufklärung oder einer Abmahnung oder einer Untersagung nicht mehr getan, sondern da muss so massiv eingegriffen werden, dass das aufhört. Und zwar sicher aufhört in Zukunft. Und da ist das Mittel der Wahl das Bußgeld. Und das setzen wir nach wie vor sehr differenziert. Unterm Strich sind das gerade mal ein kleiner dreistelliger Betrag an, unterm Strich ist das eine kleine dreistellige Zahl von Bußgeldverfahren, die wir haben, die aber unterm Strich dann für sehr hohe Einnahmen sorgen.
Würdest du unser Bußgeldverfahren als unser neues Spezialgebiet bezeichnen?
Nein, wirklich nicht. Das wäre ein schlechter Eindruck. Unser Spezialgebiet ist die Beratung, unser Spezialgebiet ist Bürgerinnen und Bürgern zu helfen. Und Bußgelder sind Ultima Ratio, wenn es nicht anders geht. Ist auch deswegen kein besonders tolles Gebiet für uns, weil wir absolut nichts davon haben. Für uns heißt jedes Bußgeld, das wir verhängen, dass wir sehr viel Arbeitskraft reinstecken und im Prinzip sind Bußgelder für uns ein Verlustgeschäft. Wir müssen nämlich die Einnahmen, die wir da haben, komplett abliefern. Die laufen in den Landeshaushalt rein und wir haben ehrlich gesagt gar nichts davon. Im Gegenteil, wir müssen investieren, wir müssen Arbeitskraft investieren, Zeit investieren, Mittel investieren. Wir sind froh um jedes Bußgeld, das wir nicht verhängen. Aber in manchen Bereichen geht es eben nicht anders. Und deswegen, wenn wir die machen, machen wir die auch ordentlich.
Um dem Ganzen vorzubeugen, kannst du sicherlich auch eine Empfehlung für unser Bildungszentrum aussprechen, SpeedIP.
Absolut. Wir haben ja seit Juli 2020 ein Bildungszentrum eröffnet, wo sich Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch Unternehmen oder Behörden anmelden können und dort Fortbildung machen in Sachen Datenschutz. Das ist eigentlich die beste Versicherung, die man machen kann. Die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbilden, damit sie Datenschutzprobleme im eigenen Betrieb, in der Behörde erkennen, dass sie sich klar machen, wo die Probleme sind, möglichst gut geschult sind. Und das führt dazu, dass sozusagen an der Arbeitsfront möglichst wenig Fehler passieren und dann auch keine Bußgelder verhängt werden müssen.
Zu Schrems 2 haben wir uns ja schon beim letzten Podcast unterhalten. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
Nö, aber es gehört natürlich ins Jahr 2020 rein. Das war eine Hammerentscheidung des Europäischen Gerichtshofs, an der wir uns immer noch abarbeiten und wo eine richtig gute Lösung nicht in Sicht ist. Es sei denn, man stellt halt die Datentransfers ein, aber das ist wirtschaftlich gesehen keine gute Option. Wir haben uns sehr spannend darüber schon unterhalten in der vorletzten Podcast-Folge und es ist dementsprechend ja, notwendig, darüber nochmal berichtet zu haben. Unsere Orientierungshilfe, auf die verweise ich gerne in dem Kontext nochmal, die ist nach wie vor sehr gut und hilft tatsächlich weiter. Aber das war jetzt mehr sozusagen die Pflicht des Chronisten.
Unbedingt eines der Highlights ist sicherlich auch unser Datenschutzerklärungsgenerator für Vereine. Kannst du uns hierzu etwas erzählen?
Ja, sehr gern. Das haben wir gerade rechtzeitig zur Pressekonferenz für den Tätigkeitsbericht fertig bekommen. Und das lohnt sich absolut. Am besten schaut mal einfach mal drauf auf unsere Homepage, auf unsere Webseite, wo das Tool läuft. Die Idee besteht darin, dass die Datenschutzgrundverordnung für sehr, sehr viele Stellen im Land eine Herausforderung ist. Die Großen kommen damit gut zurecht. Ja? Also wenn Sie Daimler fragen oder SAP oder Bosch, die haben eine tolle Rechtsabteilung, die kriegen das schon hin mit der Datenschutzgrundverordnung und der Umsetzung. Aber es gibt eben sehr viele, nicht nur kleine und mittlere Unternehmen, sondern auch nicht Gewerbetreibende, wie zum Beispiel Vereine, die eine wichtige Aufgabe machen, auch in Zeiten von Corona, eine absolut wichtige einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten, aber kaum Unterstützung haben bei solchen rechtlichen Fragestellungen. Also ein Verein, der zum Beispiel eine eigene Homepage hat oder der eben mit den Mitgliederdaten irgendwie umgehen muss, der hat Pflichten nach der Datenschutzgrundverordnung. Du hast es erwähnt, da geht es um die Datenschutzerklärung, die stimmen muss. Und da hat es sehr, sehr lange an guten Mustern, an Unterstützung gefehlt. Und genau das liefern wir jetzt. Wir haben ein neues Format aufgesetzt, das nennt sich DSGVO.clever. Und da sind Datenschutzinformationen gerade auch für Vereine, vielleicht auch für kleine Unternehmen, für Handwerker, für Einzelbetriebe drin, die man gut nutzen kann. Und da haben wir ein Tool aufgesetzt, mit dem man sich selbst seine Datenschutzerklärung zusammenklicken kann.
Das heißt, es ist nicht nur für Vereine, sondern auch für kleine Handwerksbetriebe beispielsweise?
Ja, oder? Das passt durchaus. Mhm. Unser Fokus sind in erster Linie die Vereine, weil die einfach unsere Unterstützung brauchen. Aber das, was wir da produzieren, nämlich dass man online durch wenige einfache Eingaben, durch ein paar Klicks, sich eine vollständige, sehr gute, rechtskonforme Datenschutzerklärung zusammenklicken kann und dann am Ende der Nutzung des Tools runterkopieren kann und in seine, zum Beispiel in seinen Webauftritt reinkopieren kann. Das ist was, was ja, für viele, die eben keine eigene Rechtsabteilung haben, absolut hilfreich ist. Und da sind wir auch schon stolz drauf, dass wir da ein neues Format aufgemacht haben.
Ich habe gehört, auf FIR soll es auch eine Online-Veranstaltung geben, oder sogar zwei Termine. Wer kann sich denn hier anmelden?
Ja, eigentlich jedermann, der in Vereinen zum Beispiel Funktionsträger ist und wissen möchte, was mache ich eigentlich, um eine ordentliche Datenschutzerklärung vorweisen zu können. Wir haben das Tool entwickelt auf Basis von vielen Gesprächen, die wir nicht nur mit Vereinen geführt haben, sondern auch mit der IHK hier in Stuttgart. Wir haben da eine große Veranstaltung gemacht zur Praxiserfahrung mit der Datenschutzgrundverordnung, was funktioniert nicht. Und da war das Thema Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung ein ganz zentraler Punkt. Dementsprechend haben wir uns gesagt, okay, dann basteln wir so ein Tool. Das steht im Netz zur Verfügung, aber man kann sich da auch nochmal speziell von uns schulen lassen. Bei dem BIDIP, beim Bildungszentrum, das wir vorhin schon angesprochen haben, werden schon im Februar, aber auch im März, entsprechende Kurse angeboten, Online-Seminare, wie verwende ich dieses Tool. Also wir bieten nicht nur dsgvo.clever als Angebot an, sondern wir führen da auch durch. Und ich bin ganz sicher, dass diese Seminare genauso gut angenommen werden wie die anderen Angebote des BIDIP. Also schnell buchen, sich schnell eintragen und dann bei uns sich zeigen lassen, wie das Tool funktioniert und wie man das gut einsetzen kann.
Also gerne bei uns auf der Webseite sich informieren und sich dann auch anmelden. Wenn man dieses Tool nutzt, ist man dann tatsächlich zu 100% safe?
Ja, soweit die Datenverarbeitung im Verein nicht über das normale Maß hinausgehen. Sobald man irgendwas Zusätzliches macht, also eine eigene Webseite hat, auf der man zum Beispiel Reichweitenmessungen macht mit Google Analytics, oder wenn man als Handwerker zum Beispiel auch Beschäftigtendaten in größerem Umfang verarbeitet, das muss dann noch zusätzlich berücksichtigt werden. Wir wollen das Tool auch entsprechend ergänzen und modular ausbauen, aber sozusagen die Grundsicherung, die kann man über das Tool schon bekommen.
Ja, und was wäre ein Tätigkeitsbericht ohne Ausblick auf die Zukunft? Auf was können wir uns denn in diesem Jahr freuen oder auch gefasst machen?
Ja, also Schrems 2 haben wir angesprochen. Mit dem Thema müssen wir gut umgehen. Gefasst machen können wir uns hoffentlich auf ein Abklingen der Pandemie, was dazu eben gleichzeitig auch bedeutet, dass wir wieder ganz anders arbeiten können. Wir können zum Beispiel Präsenzveranstaltungen machen, die wir im Moment eigentlich gar nicht machen können. Wir können auch präsent sein bei Kontrollen, die wir machen. Im Jahr 2020 haben wir kaum kontrolliert. Das werden wir 2021, sobald das wieder möglich ist, auch wieder aufnehmen.
Na, ob sich da alle freuen?
Ja, ganz gewiss. Wir werden ja schon sehnlich erwartet. Nein, die meisten Kontrollen, die wir durchführen, sind ja auch unterm Strich vielleicht nicht so wahnsinnig angenehm für die Kontrollierten, aber das Ergebnis wird immer heißen, die Lage ist besser als zuvor. Und darauf wollen wir auch hinaus. Und dass eine Kontrolle in einem Bußgeld endet, ist keineswegs die Regel. Das ist auch nichts, was wir anstreben. Was haben wir uns noch vorgenommen für 2021? Wir haben fast alle Versprechungen des Tätigkeitsberichts 2019 erfüllt. Wir haben ja unseren Internetauftritt ausgebaut. Wir haben den Newsletter, der sehr, sehr gut läuft, inzwischen über 4.500 Abonnenten hat. Wir haben den Podcast, diesen hier, entwickelt und ausgebaut. Was wir noch nicht geschafft haben, ist eine eigene App anzubieten, die LFDI-App, wo all diese Angebote auch zusammengefasst werden, wo man die neuesten Neuigkeiten in Datenschutzsachen bekommt, wo man uns auf unserem Mastodon-Account folgen kann und wo man sich auch beim Bildungszentrum zum Beispiel anmelden kann. Die App ist in der Pipeline, die ist schon ganz ordentlich entwickelt, die braucht noch ein bisschen, aber das wäre ein Ziel für mich, dass wir die 2021 tatsächlich auch vorstellen können.
Ja, herzlichen Dank, Stefan.
Hat mich gefreut, Barney, vielen Dank.